Cloud on Air, der Podcast von Cloud Computing Insider.
Herzlich willkommen zu Cloud on Air, der Cloud Computing Podcast mit Experten und Anwendern aus der Cloud-Welt. Fast jede oder jeder, die oder der in Deutschland mit der Deutschen Bahn unterwegs ist und dafür auch regelmäßig die App DB Navigator nutzt, hat es sicherlich bemerkt, seit einigen Monaten sieht die App anders aus und hat auch neue Funktionen. So etwas kommt nicht von ungefähr und passiert auch nicht von heute auf morgen. Dahinter steckt eine millionenschwere Investition der Bahntochter DB Vertrieb. Seit 2018 arbeitet mein heutiger Gast Ralf Gernhold an diesem Projekt. Vendo ist der Name für ein aufwendiges Transformationsvorhaben, die Einführung eines neuen multimodalen Vertriebssystems. So steht es zumindest in meinem Artikel von 2022. Vor knapp 2 Jahren haben Ralf und ich uns schon einmal zum Interview getroffen. Stand war damals der Beginn der Beta-Phase. Für diese Podcast-Folge möchte ich zusammen mit Ralf nochmal auf die Anfänge des Projekts Vendo blicken und uns alle natürlich auch auf den aktuellen Stand bringen. Hallo Ralf, ich freue mich sehr, dass wir uns noch einmal für dieses Update-Gespräch treffen.
Hallo Elke, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist ein großer Spaß und ich bin sehr gespannt auf unser gemeinsames Gespräch und auch ein bisschen darüber zu sprechen, was dann seit der ersten Beta tatsächlich passiert ist und wo wir heute stehen.
Sag uns noch ganz kurz, was du genau für eine Aufgabe bei diesem DB-Vertrieb hast.
Da fängt es schon vorne an. Ich arbeite nicht mehr für die DB-Vertrieb, sondern das ganze Programm ist zum DB-Fernverkehr gewechselt. In meiner Sprache same, same, but different. Und ich habe hier 2 Rollen. Ich verantworte einmal die Vertriebssysteme des Personenverkehrs auf der einen Seite und in meiner zweiten Rolle bin und war ich da zuständig, selbige durch ein neues System mit dem Programm Vendo zu ersetzen.
Ja, bevor wir jetzt auf den aktuellen Stand kommen, alles, was nach der Beta-Phase passiert ist, blicken wir doch nochmal kurz zurück. Bei unserem ersten Gespräch hast du gesagt, Vendo ist das vielleicht aktuell größte Digitalisierungsprojekt in Europa. Was ist denn das Besondere an Vendo und warum war es überhaupt notwendig, so viel Geld und Zeit zu investieren?
Ich glaube, fangen wir mit dem zweiten Punkt an. Warum haben wir so viel Zeit investiert? Weil die Vertriebssysteme oder das, was wir heute in meiner Sprache immer nur so als Spitze des Eisberges sehen, die Systeme im Reisezentrum, der Automat, die Bahn.de, der Navigator, sind unser digitales Aushängeschild zu unseren Kunden, mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist gerade für die Zuhörer kein Geheimnis, die Digitalisierung schreitet voran und das bedeutet auch für uns, dass wir mehr oder weniger 80-90% unserer Tickets heute digital verkaufen. Wenn man dann in die Systeme reinschaut, dann sind die ehemaligen Bestandssysteme, wie wir sie nennen, quasi evolutionär gewachsen. Das heißt, wir haben vor 40-50 Jahren angefangen, man soll es nicht glauben, das sind teilweise noch Kernsysteme, die so alt sind, haben wir angefangen, Tickets im Reisezentrum zu verkaufen. Da steht für die Genießer noch Deutsche Bundesbahn im Code drin. Dann hat man später eine weitere Vertriebssäule aufgebaut. Das sind die ersten Self-Services über die Automaten. Im Jahr 2000 ist man dann auf die Idee gekommen, das Ganze dann auch über dieses neumodische Internet, was der Bill Gates, glaube ich, damals gesagt hat, entsprechend zu verkaufen. Das ist die Bahnidee. Und last but not least, seit 10-12 Jahren sind wir quasi auch in Apps und mit den Navigatoren entsprechend unterwegs. Und das Spannende ist, diese Systeme sind alle evolutionär gewachsen, zum Teil in einzelnen Säulen. Und woran merkt das dann der Fahrgast, woran merkt das dann der Kunde? Diese Säulen, die passen nicht immer zusammen. Ein ganz besonderes Beispiel, wenn ich heute im Automaten ein Fernverkehrsticket kaufe, und das möchte ich vielleicht umbuchen oder ich möchte automatisch einchecken, dann funktioniert das nicht. Möchte ich das irgendwie dann zu einem digitalen Ticket umwandeln, funktioniert das auch nicht so richtig. Das ist der eine Teil. Und zum anderen ist natürlich so ein altes, gewachsenes System extrem kompliziert. Die Technik ist wahnsinnig alt. Die Menschen, die das entwickelt haben, sind zum Teil schon in Rente. Insofern hat sich die Deutsche Bahn entschieden, die gesamte Vertriebssystemlandschaft in einen sogenannten Greenfield Approach, das heißt ja nichts migriert, sondern wir machen tatsächlich jede Zeile Code neu zu entwickeln. Und da haben wir verschiedene Ziele gehabt. Einmal ist es uns wichtig, dass wir ein sogenanntes Omnichannel-System haben, das heißt, jedes Ticket, jeder Kunde ist auf jedem Endgerät oder auf jedem Reisezentrum, haben wir eine gleiche Sicht drauf und es ist egal, wo ich etwas gekauft habe. Zum anderen möchten wir natürlich unsere Kunden ansprechen, gar nicht mehr so primär, weil wir ihnen werblich was verkaufen wollen, sondern weil wir ihn zum Beispiel informieren wollen, dass sich eine Reise verschoben haben. Das ist ja momentan ein relativ aktueller Punkt, dass wir ihn mal umgeguckt haben in Reise über die Sitzplätze etc. Und wenn ich den Kunden nicht erreichen kann über alle Kanäle gleichmäßig, geht das nicht. Das ist der Ursprung, warum wir das Ganze aufgesetzt haben. Und dann der zweite Teil, warum so groß? Wir sind einen neuen Weg gegangen und haben gesagt, wir entwickeln das selbst. Also wir gehen jetzt nicht zu einem der großen Provider, die wir kennen und schreiben jetzt auf, was wir haben wollen, sondern wir haben quasi in einem sehr großen, agilen Umfeld dieses Vertriebssystem selber von Scratch auf neu gebaut, in eigener Verantwortung und das Ganze quasi mit einem Inhouse-Team, dem wir unterwegs gewesen sind. Das zeichnet dann so immer das Thema größtes Inhouse-Projekt aus im agilen Umfeld. Daher kommt so etwa der Benchmark.
Du hast gerade gesagt, ihr habt euch entschieden, das neue System komplett selbst zu entwickeln. Warum war das so wichtig für euch?
Das, was wir gemacht haben, das hat zwei Gründe. Einmal gibt es auch im agilen Umfeld, wir sind gar nicht in der Lage und in der Größe komplett aufzuschreiben, was das alte System denn alles kann oder nicht kann. Das ist so ein bisschen wie Altbausanierung, wer das schon mal mitgemacht hat. Wenn man dort im Altbau mal eine Wand einreißt und dann guckt man dahinter und dachte man, das habe ich mir vielleicht auch anders vorgestellt. Und so ähnlich ist es auch, wenn ich ein 40 Jahre altes System ablöse. Das heißt, alles das, was dieses alte System kann und welche Prozesse wir anbieten, das ist nicht mehr vollständig bekannt. Also wir sind gar nicht gewerkefähig. Der zweite Teil, der uns wichtig war, wir wollten agil entwickeln. Das heißt, wir wollten jetzt nicht das alte System nicht schon neu entwickeln, sondern wir wollten lernen, dass wir ein System so aufbauen, dass es sowohl architektonisch als auch technologisch den Anforderungen der Zukunft gerecht wird, weil das, was Vendo ist, und da werden wir vielleicht später auch noch drauf eingehen, ist ja jetzt die Basis, die Plattform, damit wir zukünftig noch andere, bessere und ich hoffe auch erfolgreiche Services für unsere Fahrgäste und Kunden an den Start bringen. Es ist also wichtig, dass wir das selber beherrschen, das ist ein Teil unseres Kernprozesses, den wir dahinter legen. Und der dritte Teil ist einfach das Know-how. Das, was wir hier quasi im Rahmen des Vertriebssystems zu leisten haben, das kann man nicht kaufen, weil wir vertreiben darüber ja nicht nur unsere eigenen Produkte, unsere Fernverkehrsprodukte, die wir haben, sondern wir verkaufen mehr oder weniger 80-90% des gesamten öffentlichen Personenverkehrs in Deutschland. Daraus entsteht eine unglaubliche Komplexität und weil uns das nicht reicht, haben wir uns dann überlegt, haben wir eine gute Idee, machen wir das noch mit dem internationalen Kollegen auch so. Das heißt, wir verkaufen darüber auch internationale Tickets und Komplexität, die wir quasi in uns selber haben, die wir aber auch quasi in Deutschland haben, in diesem Markt, die kann man nicht kaufen. Und dieses Know-how, das zu managen, ist tatsächlich im Unternehmen.
Mit Vendo habt ihr euch ja auch vom eigenen Rechenzentrumsbetrieb verabschiedet. So habe ich es jedenfalls noch in Erinnerung aus dem letzten Gespräch. Was war denn dafür der Grund oder sogar die Gründe und auf welche Plattform setzt ihr heute?
Was ist der Grund? Es ist eigentlich relativ einfach, das ist ein kommerzieller Grund. Wenn man so ein bisschen auf die Vertriebssysteme schaut, dann sind die sehr oder müssen die sehr groß und sehr leistungsfähig sein. Die Vertriebssysteme machen sogenannte 700 Auskünfte. Das ist also, wenn ich mal eingebe, ich möchte von X nach Y fahren, dann kriege ich dann quasi so eine Auskunftsseite. Pro Sekunde müssen errechnet werden und die müssen in 3 Sekunden end-to-end ausgeliefert werden. Das heißt, da ist relativ viel an Last drauf auf dem System. Und zuzüglich haben wir die Anforderung, dass wenn es kritische Situationen geben, das kann ein Sturm sein, dass Menschen irgendwo liegen bleiben, das kann aber auch bei uns eigene betriebliche Lagen sein, etc., dann müssen diese Systeme auskunftsfähig und sein und funktionieren. In der Vergangenheit haben wir halt relativ einfach viel Server und Kapazität dahingestellt und die waren dann irgendwann vorbei. Und die meiste Zeit haben diese Server dann entsprechend auch einfach nur Strom gekostet und Geld gekostet. Die waren halt an. Und was wir jetzt wollten, ist ein vollständig flexibles System, was je nach Lage, Nacht, Tag, Stunde, Auslastung selber skalieren kann, um möglichst effizient sowohl nach oben als auch nach unten dort unsere Leistungen anbieten zu können. Das ist der Grund gewesen. Und wo sind wir unterwegs? Momentan haben wir unser System bei Amazon laufen, sind da ehrlicherweise betrieblich im Management zufrieden damit. Und ja, der Weg am Ende des Tages, kann man jetzt sagen, nach 6-7 Monaten Vollbetrieb, der hat auch ehrlicherweise funktioniert. Es ist nicht etwas, wo wir uns heute noch tiefe Gedanken drüber machen oder schlecht schlafen würden.
Das heißt, das, was du mal angedacht hast, auch später mal auf andere Cloud-Provider zu wechseln, die Notwendigkeit stellt sich jetzt wohl gar nicht.
Ja, also dieses Thema wird immer noch diskutiert, weil es hat dann wieder etwas mit Ausfallsicherheit zu tun, und Security und Angriffsschutz ist auch etwas, was wir weiter im Auge behalten werden, prüfen und zur gegebenen Zeit dann auch sehr wahrscheinlich umsetzen werden. Das ist schon, das Diversifizieren auf verschiedene Anbieter ist schon notwendig, alleine schon, um weiter auch im Security- oder Sicherheitsfall, was wir nicht hoffen, dass da etwas eintritt, auch vorbereitet zu sein.
Jetzt habt ihr die Migration auf das neue System geschafft. Was war denn jetzt im Rückblick für dich oder für euch, für euer Team, die größte Herausforderung?
Das Schöne ist ja, wenn etwas, oder das darf jeder natürlich selber für sich sagen, aber aus unserer Sicht funktioniert hat, dann hat man ja die vielen Concerns, die man am Anfang gehabt hat, die hat man ja schon verdrängt. Das Erste und das Wichtigste, was wir uns gefragt haben, wenn wir jetzt unter Volllast gehen, kaufen die Kunden weiter, nehmen die Kunden, unsere Fahrgäste das an, oder haben wir Umsatzeinbrüche? Das war also das größte Thema, wo wir wirklich vor Manschetten gehabt haben. Und dann gibt es ein zweites Thema, das hat sich dann auch zum Teil bewahrheitet. Wie kommt denn jetzt der Relaunch eigentlich bei unseren Fahrgästen an? Weil wir muten denen ja etwas zu. Wir haben Fahrgäste, und auch der alte Navigator hat zu den erfolgreichsten Reise-Apps in Deutschland gehört, ist 100-mal prämiert worden an der Stelle. Die nehmen wir jetzt weg und wir stellen jetzt was Neues hin. Wir stellen eine neue Bahn.de um. Wir haben immer gesagt, das ist ungefähr das gleiche Gefühl, wenn ich jetzt in meinen Lieblingssupermarkt reingehe. Die haben alles umgeräumt. Es ist alles woanders, und vielleicht haben wir auch einen schicken neuen Boden reingemacht, aber ich finde nichts mehr. Da bin ich dann die ersten Wochen dann auch nicht glücklich. Und der dritte Teil, der uns Sorgen gemacht hat, ist tatsächlich die alte App gegen die neue App auszutauschen. Weil wir haben nicht nur die App ausgetauscht, sondern wir haben auch das komplette Vertriebssystem dahinter weggenommen. Bedeutet, wenn ich jetzt die neue App benutze, ist dann funktioniert das alte, was ich habe, dementsprechend nicht mehr, und ich überschreibe das jetzt einfach im Update. Das war etwas, was uns mehr Sorgen bereitet hat zum Schluss, als wir gedacht haben. Ja, das war der Teil, den wir unterschätzt haben. Und das sind die Dinge, vor denen wir wirklich Manschetten gehabt haben. Auch ehrlicherweise aus der Erfahrung, ich mache den Job ja auch schon 1 oder 2 Tage lang. Ich habe noch nie einen Relaunch gemacht von irgendeiner Webseite oder irgendein Angebot, wo ein User gesagt hatte, das ist aber schön, da habe ich mich aber den ganzen Tag drauf gefreut, sondern meistens ist es eher der Supermarkteffekt. Und dann kommt so nach einer gewissen Zeit eine Gewöhnungsphase rein, und dann hat man sich auch daran gewöhnt. Das waren so unsere Hauptconcerns, die wir gehabt haben, auch in der Reihenfolge.
Das heißt, die Vermeidung dieses, oder beziehungsweise, wie soll man sagen, der Supermarkteffekt, dass man den möglichst gering hält, war das der Grund, dass man die Beta-Phase auch über mehrere Monate hat laufen lassen?
Genau, es waren 2 Gründe. Es war einmal der Umsatzteil, weil man muss sich das vorstellen, wir verkaufen über das Vertriebssystem für den Personenverkehr mehr oder weniger jedes Ticket. Bedeutet, wenn das nicht funktioniert oder nicht angenommen wird bei unseren Fahrgästen, dann hat die Deutsche Bahn ganzheitlich ein wirklich großes Problem. Also ein wirklich großes Problem. Das heißt, aus dem Grunde haben wir schon gesagt, wir fangen früh an, das System auf der einen Seite bei unseren Nutzern zu vertesten, aber ehrlicherweise, und da kommt mein technisches Herz sehr stark, auch den Betrieb und die Lastfähigkeit und die Stabilität zu vertesten. Also das waren die 2 Gründe, warum wir das gemacht haben. Und wir haben das, glaube ich, über fast 2 Jahre gemacht. Der zweite Grund, natürlich, wir wollten wissen, was kriegen wir an Feedback an den Markt, was können wir noch anpassen oder nicht anpassen. Aus dem Grunde haben wir so viel Zeit da rein investiert.
Genau, du hast jetzt gerade gesagt, du hast einen ziemlich langen Testbetrieb gefahren. Mhm. Wie war denn dann das Feedback der Testkunden? Du sagst, man hat das genutzt, um noch ein bisschen was zu ändern. Wie ist das dann mit dem Live-Gehen der App weitergegangen? Also wie muss man sich das vorstellen? Man hat so eine Beta-Phase und dann irgendwann muss man ja zu einem Schluss kommen, muss sagen, so, jetzt geht dieses Ding live. Wie funktioniert sowas oder wie geht man das dann an?
Also dadurch, dass die Vertriebssysteme im Hintergrund schon die ganze Zeit produktiv laufen und auch die Webseite produktiv gelaufen ist, war das eine relativ einfache Entscheidung, sondern man sitzt dann zusammen, man guckt sich die Ergebnisse an, guckt sich tief in den Augen und sagt, ja, wir müssen jetzt wirklich springen und jetzt springen wir an der Stelle. Da kann eigentlich auch keiner mehr helfen bei der Entscheidung. Bei der Webseite ist es relativ einfach gewesen. Wir haben quasi einfach den DNS-Eintrag von alt auf neu umgebaut, das alte abgestellt, dann waren wir live. Das war relativ unspektakulär und ist im Feedback, was wir bekommen haben und in der Kundenzufriedenheit auch besser gelaufen, als wir uns das gedacht haben. Es lag aber daran, dass dieser Umstieg, wir ihn lange vorbereitet haben. Wir haben ihn auch so vorbereitet, dass wir im Rahmen des Altsystems schon gewisse Designelemente und Userflows in das Altsystem schon mal übernommen haben, damit die sich dran gewöhnen können. Mit der App war das deutlich ruppiger, was passiert ist. Wir haben sehr lange überlegt, wie wir das machen. Und wir haben uns entschieden, dass wir die Updates auf die Endgeräte der Nutzer forcieren. Das heißt, wie gesagt, wenn jemand automatisches Update bekommen hat, hat er das. So. Das könnte aber dann auch bedeuten, dass wenn er das neue Update gehabt hat oder der Nutzer oder die Nutzerin lädt dann quasi, öffnet das erste Mal, dass die alten Tickets erstmal länger nachgeladen werden müssen, plus dass man in einer Situation gewesen ist, in der man sich nicht mehr zurechtgefunden hat. Also Stichwort, ich suche ein Deutschland-Ticket, das ist dann geladen worden, das ist da auch irgendwo. Ich finde das aber nicht. Das ist etwas, was wir sehr, sehr stark unterschätzt haben und wo wir auch ehrlicherweise auch einiges an, ich sag mal, negativem Feedback auch dafür kassiert haben. Nichtsdestotrotz, das war jetzt das nächste Thema. Das ist halt alles ein No-Regret-Move in unserer Geschichte gewesen. Es gab sowieso keinen Weg mehr zurück an der Stelle. Das heißt, wir haben das entsprechend durchgezogen. Was wir aber gemacht haben, und das hat uns dann on the long term geholfen, wir haben quasi das gesamte Feedback, was wir bekommen haben, aus allen Kanälen ausgewertet. Das haben wir dann reduziert, um das Feedback, um die Menschen, die in ihrer Ausdrucksweise Probleme haben, also Klammer auf, wir haben tatsächlich eine KI gebaut, die bestimmt bei bestimmten Wörtern einfach Feedback rausfiltert, weil die Menschen, die es gelesen haben, konnten das dann, also es geht dann weit, weit über das Erträgliche hinaus manchmal, was da reinkommt. Und dieses Feedback haben wir gelesen, wir haben das in einem eigenen Feedback-Team ausgewertet und daran entschieden, an welchen Teilen wollen wir entsprechend denn arbeiten. Ein Teil war zum Beispiel die App-Crash-Rate, die wir gehabt haben, hat damit zu tun, dass wir zwar die neuesten iOS-Versionen quasi auf dem Schirm gehabt haben, aber wir haben die iPhone SEs übersehen mit der 15 irgendwas hast du nicht gesehen Version. Die hatten wir dann nicht getestet gehabt und wir haben sehr, sehr stark dann investiert. Die App Crash Rate, bei uns ist das 0,003% oder so etwas, das wieder dahin zu bringen, wo wir es gemacht haben. Und wir haben uns angeschaut, wo haben wir denn eigentlich die großen Pain Points und wo können wir nachhalten. Und jetzt wird es eigentlich ganz spannend an der Stelle, weil das Nutzerfeedback, was wir aus dem Feld bekommen haben, also als wir es vollständig eingeplant haben, ist nochmal ein anderes gewesen als das Feedback, was wir aus dieser langen Beta-Phase bekommen haben. Das hat uns dann auch ein bisschen verwundert, weil wenn man sagt, wir haben es der Welt ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange frühzeitig die Möglichkeit gegeben, drauf zu gucken, zu präsentieren, es auszuprobieren, Feedback zu geben. Es ist aber nochmal ein anderes Score, was wir bekommen haben. Und dieses Feedback, das benutzen wir jetzt. Und dann kommen wir jetzt wieder zum Anfang in dieser Plattform, warum wir sie gebaut haben. Wir sind im Gegensatz jetzt zur Altplattform in der Lage, relativ schnell darauf zu reagieren, dieses Feedback einzubauen. Und da haben wir es jetzt in Messung der Nutzerzufriedenheit. Wir haben da eine eigene sag mal, Customer Satisfaction Bewertungsgruppe, die durch die Gegend läuft, sehen wir jetzt, dass das U durchschritten ist. Das heißt, der größte Frust ist weg. Die Kundenzufriedenheit geht jetzt in etwa wieder dahin, wo wir vorher gewesen sind. Und das macht uns ehrlicherweise ganz glücklich. Oder es ist eine Erleichterung, um das ehrlicherweise zu sagen. Ne? Weil es ist nicht etwas, was man selber steuern kann.
Ja, wie sieht es dann heute aus? Hat sich quasi das Feedback dann doch, wendet sich das langsam stetig zu immer mehr positivem Feedback, was ich hoffe, mehr Zufriedenheit mit dem DB-Navigator?
Also wir sind heute mit dem Feedback, was wir bekommen, zufrieden. Fairerweise muss man immer ein bisschen unterscheiden. Die aktuelle betriebliche Lage, die da ist, geht natürlich auch auf ein Gesamtfeedback rein. Das muss man gehen, aber wir sind jetzt in unseren sogenannten ZI-Punkten in etwa da, wo wir vor dem Launch auch gewesen sind. Das, glaube ich, was uns gutiert wird in der Kundenzufriedenheit, dass wir das Feedback hören und darauf auch reagieren und entsprechende Funktionalitäten jetzt nachreichen, die dann auch in einer großen Zahl gefordert werden. Das ist zum Beispiel der berühmte Kalendereintrag, der stark vermisst worden ist, der ist jetzt gekommen. Die Karte ist auch wieder da, so ein bisschen bei uns mit so einem Augenzwinkern gesehen, weil natürlich auch jedes Handy übrigens über eine Karte verfügt an der Stelle. Google und Apple bieten da, glaube ich, ganz gute Karten an. Habe ich mir sagen lassen, mit einem Augenzwinkern. Es sind so Dinge jetzt dabei, wieder wie Druckfunktion und andere Geschichten. Das heißt, es gibt ganz viele Kleinigkeiten, wo wir sehen, das ist etwas, was bewegt. Und dann sind wir heute in der Lage, das sehr geräuschlos nachzuliefern. Bedeutet, wir können heute deployen, wann wir wollen, können das in einer guten Qualität machen. Das machen wir auch. Und das sehen wir dann auch wieder in den Feedback, in dem wir sagen, ja, ihr nehmt nicht nur auf, sondern ihr reagiert auch und ihr hört ihr uns auch. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Key, dass man nicht vergisst, dass wir diese Funktionalitäten für unsere Fahrgäste und nicht für uns selber machen.
Würdest du dann sagen, dass du nach dem Rollout von Website und App eigentlich aus dem Gröbsten heraus bist mit dem Projekt oder geht es noch viel weiter mit Transformation und Digitalisierung? Was steht da noch an?
Aus dem Gröbsten raus sind wir nie an der Stelle. Ich habe vorhin am Anfang gesagt, wir sind das digitale Schaufenster des Personenverkehrs und deshalb gehen auch die Ideen und Anforderungen, was dann noch passiert, und ich gebe mal so ein bisschen Sneak Preview, mit welchen Themen wir uns jetzt demnächst beschäftigen werden, im Großen und im Kleinen. Insofern wird der Druck und die Anforderungen nicht geringer, aber die Last, die wir, glaube ich, alle im Programm gemeinschaftlich auf den Schultern gehabt haben, funktioniert das langfristig, trägt das Konzept und trägt das auch im Betrieb, diese Last, die ist genommen. Dann gibt es jetzt einen zweiten Teil natürlich, der ist eher organisatorisch. Wir kommen aus einer Programm- oder Projektorganisation und diese Programm- und Projektorganisation muss jetzt überführt werden in eine sogenannte Standing Team oder Linien, wir nennen das Ablauforganisation, weil wir weiter agil arbeiten wollen. Wir wollen weiter quasi aus allen Fachbereichen in einer abteilungsorientierten, sondern Ablauf- oder programmorientierten Version machen. Trotzdem ist da jetzt ein relativ großer Umbau dabei, weil wir auch viele Menschen jetzt durchtauschen. Kann man auch verstehen, da sind Kolleginnen und Kollegen seit 7 Jahren dabei. Die wollen auch mal was anderes machen in ihrem Leben als jetzt nicht nur jetzt quasi Vendor. Obwohl ich ja immer sagen würde, es ist schon einer der schöneren Produkte, die wir im digitalen Bereich in der Bahn haben. Zumindest mal nach meiner Sichtweise. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen der anderen Programme verzeihen mir diesen Ausflug. Ja, und dann geht es jetzt ehrlicherweise keine Verschnaufspause, sondern es geht jetzt darum, die nächsten Dinge für die Zukunft zu gestalten. Weil, wie gesagt, jetzt haben wir die Plattform, jetzt können wir die Dinge tun, die wir schon immer tun wollen. Und jetzt müssen wir sie auch liefern.
Vor 2 Jahren hast du ja schon mal deinen Wunsch geäußert, in diesem Projekt Vendo auch den internationalen Datenverkehr anbinden zu wollen, so ähnlich wie es eben beim Flugverkehr schon viele Jahre auch weltweit funktioniert. Wie weit sind wir denn da? Ist es jetzt schon möglich, ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, internationale Systeme anzubinden? An welchem Stand sind wir denn da? Oder was ist eigentlich das Problem dabei, andere Verkehrsverbünde, andere Systeme anzubinden?
Also das Spannende in diesem ganzen Bereich Verkehr und Bahn ist, dass in Europa ja vieles reguliert ist, in der Bahn gar nichts. Das hat auch die Europäische Kommission gesehen und dann die entsprechenden Bahnunternehmen dazu bewegt, einen gemeinschaftlichen Datenaustauschstandard zu definieren, der nennt sich USDM. Und über USDM wenn wir das implementiert haben, sind quasi zwei Funktionen gewährleistet. Einmal kann ich komplette Reiseketten über verschiedene Länder buchen. Heute können wir das primär über unsere Anrainerländer, also wir kommen gut nach Paris und wir kommen nach Amsterdam und wir kommen nach Warschau und sonst wo hin. Aber wir kommen nicht so gut nach Madrid oder Barcelona. Das ist doch sperrig. Und dieser Standard OSDM wird das leisten und wir quasi als Deutsche Bahn sind jetzt führend bei der Implementierung mit dabei, dass dieser Standard eingeführt wird. Und ich gehe mal davon aus, dass erste Ergebnisse Anfang nächsten Jahres und dann das vollständige Konstrukt werden, die über nächsten Jahres dann sehen werden. Und dann kann man eben auch über unser System zum Beispiel Paris, Barcelona, über Bilbao, hat dann auch nichts mehr mit uns zu tun und kann auch darüber geserviced werden. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich freue mich da sehr drauf, weil das ist, glaube ich, ein schöner Teil für die Mobilitätswende und für die Klimawende an der Stelle und ist auch eine wirkliche Challenge, ne? Weil wir nicht nur sagen, wir verkaufen Tickets, sondern wir müssen Ticketsysteme miteinander zusammenbringen. In Polen ist die Kindermitnahme anders geregelt als in Deutschland, als in Frankreich. Das muss alles vereinheitlicht werden. Aber wie gesagt, wir freuen uns darauf. Wir arbeiten jetzt schon drauf. Mit so einem Augenzwinkern auf die Testumgebung können wir schon Tickets in Irland verkaufen und in Schweden. Und das ist etwas, was eines unserer strategischen Themen ist.
Also ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der sich auf das freut, dass es international eben funktioniert. Wenn du jetzt ein persönliches Resümee ziehen würdest, was war denn für dich vielleicht die größte Herausforderung in diesem Megaprojekt?
Ich glaube, die größte Herausforderung in diesem großen Projekt ist, Kurs zu halten. Ja, und dann ist die Frage, wie geht das denn eigentlich, Kurs halten? Ne, wenn man jahrelang an etwas arbeitet und dann gibt es irgendwann einen Livegang, dann ist es schwierig, Kurs zu halten. Es ist auch schwierig, dann das Vertrauen aus dem Haus zu bekommen, dass das richtig ist, was man tut, weil das mit der Altbausanierung ist ein schickes Beispiel, weil natürlich läuft nicht alles rund und natürlich läuft auch nicht alles glatt, wie man sich das persönlich vorstellt, sondern da gibt es viele, viele kleine und große Krisen, die zu bewerkstelligen sind. Vielleicht so, was war der wesentliche Teil? Und wir haben gerade ganz viel über die Beta gesprochen. Die Beta hat noch eine dritte Aufgabe gehabt und die war nicht nach außen gerichtet, sondern nach innen. Wir haben quasi mit dieser publikumswirksamen Beta, die wir gehabt haben, alle 3 Monate uns einen Meilenstein vorgenommen, auf den wir hinarbeiten und liefern mussten. Wir haben also gesagt, wir machen diese Art von Tickets kommt dazu oder jetzt kommt die Reisebegleitung da rein oder jetzt haben wir Verbund XYZ integriert und das haben wir nach draußen versprochen, das haben wir uns nach drinnen versprochen an der Stelle. Und dieses Arbeiten auf ein konkretes, erreichbares Ziel hin, sich daran halten und auch das gesamte Programm darauf einschwören und dann auch diese Ereignisse zu feiern, das ist eigentlich jetzt in der Retrospektive sicherlich eine der größten Erfolgsfaktoren gewesen, weil als Programm konnten wir dann gegenüber dem Vorstand, gegenüber unseren Geldgebern Zuverlässigkeit beweisen. Darüber schafft man Vertrauen. Wenn man Zuverlässigkeit, Vertrauen und Erfolg hat, hat man auch wieder Motivation voranzugehen. Fehlt einer dieser Bausteine, insbesondere das Vertrauen aus dem Haus und dem Vorstand, dass man hier das Richtige macht, dann wird es in der Regel meistens sehr anstrengend, weil ich das dann in irgendeiner Form belegen muss. Ist sicherlich der größte Teil gewesen. Klare Ziele, erreichbare Ziele, Ziele feiern und immer wieder Stakeholder-Management und das Vertrauen dann sich auch aus dem Haus zurückholen, damit wir möglichst frei in unserem Programm dann auch arbeiten können.
Jetzt hat ja dieses Projekt eine sehr lange Laufzeit, über mehrere Jahre. Das ist ja in der IT, die ja extrem innovationsfreudig ist, ja auch schon ein ganz schönes Brett. Wir haben ständig sich ändernde Techniken. KI kommt jetzt ganz aktuell dazu. Gibt es jetzt Probleme oder Ansätze, die du heute anders lösen oder angehen würdest, wenn du jetzt zurückblickst auf das, was damals war und was heute möglich wäre?
Also momentan ehrlicherweise noch nicht. Ja, ich sage auch, warum noch nicht. Ein Vertriebssystem oder eine Reisebegleitung oder was wir machen, ist ein relativ deterministisches System. Das heißt, die Erwartungshaltung ist, dass das insbesondere beim Preisen und beim Ticketverkaufen zur gleichen Zeit immer wieder auch die gleiche Antwort geben möchte. Das ist der eine Teil. Es gibt aber einen anderen Teil in mir, da sehe ich das dann schon wieder ein Stück weit anders, wenn ich auf die Art und Weise, wie wir arbeiten heute, also wir arbeiten, wir entwickeln heute, wir nutzen sehr stark Pair-Programming, wir arbeiten sehr manufakturartig, wie viele andere eben auch, indem wir halt unseren Code selber tippen, ja. Das sind Dinge, an denen wir momentan arbeiten und dass wir uns in diesen Entwicklungsprozessen weiterentwickeln. Das ist also etwas, was ich heute sicherlich anders machen würde, wenn man auf das Programm guckt. Ich glaube, da geht die Frage hin. Wir haben in diesem Programm mindestens 4-mal unsere Basis gewechselt. Also für die Techniker, wir haben irgendwann mal mit Red Hat OpenShift angefangen, sind dann zu Amazon gegangen, haben da auch nochmal über verschiedene Frameworks sind wir durchgelaufen. Wir haben da also auch eine sehr hohe Lernphase gehabt und die auch erlaubt an der Stelle. Das ist, glaube ich, der vierte Punkt und das muss weitergehen. Das heißt, die Technologie entwickelt sich weiter und wir müssen uns sowohl in der Architectural Runway, so wie wir das jetzt hier selber nennen, als auch in das System weiter technologisch auf der Höhe sitzen, weil ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Ich hoffe, dass dieses Projekt das letzte seiner Art gewesen ist, weil zu sagen, ich nehme in der digitalen Welt an der Kundenschnittstelle mal 6 oder 7 Jahre Zeit, um das komplett mal neu zu machen an der Stelle. Diese Zeit wird uns niemand mehr geben. Also kann man das nur dadurch lösen, dass wir dieses System kontinuierlich und immer weiter technologisch up to date halten. Ansonsten muss das in 20 Jahren irgendjemand anderes machen und kann dann nochmal durch den gleichen Lernprozess gehen, den wir gemacht haben.
Das sind dann quasi jetzt deine neuen Aufgaben, das System am Laufen zu halten. Gibt es noch weiteres? Was steht denn noch an dem Projekt Vendo?
Ja, ich sag mal, diese 6 oder 7 Jahre haben ja gekostet. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Und die haben im Rahmen der Digitalisierung gekostet. Das heißt, um ein System fertig zu werden, wird man dann auch zu den höchstbeliebtesten Menschen in der Organisation, indem man immer sagt, gibt nichts. Weil wir müssen mal fertig werden. Wenn jemand weiter drauf sattelt, werden wir nicht fertig an der Stelle. Und das bedeutet dann, dass auch viele Dinge im Hintergrund bleiben. Ja, wenn wir jetzt schauen, wie geht es jetzt weiter im Programm Vendo, neben dem, dass wir jetzt quasi die Transformation in Linien so nebenbei auch nochmal erledigen müssen, geht es funktional damit weiter, dass wir auf der einen Seite wir uns um das Thema internationale Mobilität kümmern. Wir kümmern uns sehr stark um das Thema Digitalisierung von Tickets. Das heißt, wir wollen alle unsere Tickets am Ende des Tages digital haben. Und zwar aus dem Grunde, damit wir die Reisebegleitungs- und Zusatzservices, die wir anbieten sollen, wollen, müssen, können, auch tatsächlich anbieten oder auch anbietbar sind. Mir hilft es ja nicht, wenn ich sage, ich habe einen tollen Komfort-Check-In und auch der wird noch toller. Aber 30% der Reisenden können den gar nicht wahrnehmen, ja, weil die kein digitales Ticket haben. So, da arbeiten wir sehr stark dran. Dann geht es auch um so Themen wie Bahncard-Digitalisierung. Bahncard 100-Digitalisierung ist ja auch schon eifrig durch die Presse gegangen, mit dem wir unterwegs sind. Ein weiteres Lieblingsthema ist für mich das Thema Mikromobilität. Also wir kennen jetzt den öffentlichen Personenverkehr. Wir kennen jetzt die ganz große Meile ins Ausland. Und jetzt geht es noch um den letzten Punkt. Wie schaffe ich denn eigentlich die kurzen Geschichten? Wie kriegen wir denn Shared Economy wie Roller oder Call-A-Bike oder On-Demand-Mobilität wie Yuki entsprechend eingefunden? Und das ist so jetzt der nächste Teil, um den wir uns kümmern, wie wir das quasi mit den anderen Systemen zusammenkriegen. Und das ist nicht nur technisch eine Herausforderung, sondern das ist auch prozessual eine Herausforderung. Da kann ich nur sagen, more to come. Für die schon mal reingeguckt haben, es gibt schon so die ersten Ausläufer davon schon im Navigator zu sehen. Und wir werden das jetzt peu à peu mit solchen Funktionalitäten weiter anreichen. Und da freue ich mich einfach drauf, weil die letzten 5 Jahre haben sehr viel damit zu tun gehabt. Das ist uns auch ein Stück weit die Vergangenheit abzubilden. Und jetzt geht es also los, uns auch ein bisschen in der Mobilitätswende wieder innovativen und Zukunftsthemen zu kümmern. Und das wird, glaube ich, eine sehr spannende Aufgabe und dann hoffentlich dann für alle, sowohl für die, die es nutzen, als auch für die, die es bauen, einfach auch eine spannende Aufgabe und hoffentlich dann auch ein bisschen ein großer Spaß.
Lieber Ralf, dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit diesem Projekt. Die letzten Pains noch quasi verschwinden. Alle Bahnfahrenden, bin ich auch sicher, werden es dir danken. Wenn du auch zumindest was die Reiseplanung angeht, auf alles andere hast du keinen Einfluss. Da müssen andere dran arbeiten. Ja, vielen Dank, Ralf, für das super interessante Gespräch. Vielen Dank auch wieder fürs Zuhören und bis bald zu einer neuen Folge von Cloud on Air.
Cloud on Air. Der Podcast von Cloud Computing Insider.